Bevor es losgeht. Ihr hört hier gleich ein Interview mit der Koblenzerin Jana Highholder. Sie ist Mitte 20, Ärztin und christliche Influencerin. Jana ist eine Persönlichkeit, die polarisiert. Das sagt sie auch über sich selbst. Sie äußert hier Ansichten, die man kontrovers finden kann. Zum Beispiel über Schwangerschaftsabbrüche, Spiritualität oder über das Verhältnis von Mann und Frau. Keine einfachen Themen. Ich finde aber, dass es sich lohnt, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Es gibt ja so ein Klischee, dass junge Menschen, insbesondere junge Frauen, alle super links oder super woke wären. Jana steht für eine gesellschaftliche Bubble, die anders tickt und damit auch einen Markt bedient. Jung, hip, konservativ. Ich glaube, egal wie man selbst dazu steht, es lohnt sich, dieses gesellschaftliche Lager zu beleuchten, seine Gedanken und Argumente zu kennen. Es geht in dieser Podcast-Folge um den Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glaube, um Menschen, die freiwillig auf Sex verzichten und um Gespräche mit Gott, wer auch immer das ist. Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört RZ Inside.
Zu verstehen, dass das, was man da irgendwo im Internet, in diesem luftleeren Raum tut, dass das wirklich echte Leben beeinflusst und verändert, das finde ich schon immer noch erstaunlich. Und die andere gesellschaftliche Schicht rege ich einfach hardcore auf. Ne? Also Leute finden mich total bescheuert und dies und das und tralala. Damals habe ich mir gedacht, okay, wenn ich glaube, dass es Gott gibt, und das glaube ich ja eigentlich, dann wäre es ja klug, ihn zu kennen. Also es ist ja immer schlau, einflussreiche Freunde zu haben.
Herzlich willkommen bei RZ Inside. Mein Name ist Finn Holitzka und mit mir heute im Studio ist die Koblenzer Ärztin, Podcasterin, Speakerin, Autorin und christliche Influencerin Jana Highholder. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank. Freue mich sehr.
Jana, in Koblenz kennt dich der ein oder andere, aber auch weit über die Stadtgrenzen natürlich hinaus. Du bist eigentlich bundesweit aktiv und verbreitest sozusagen deine Botschaften, sprichst über deine Werte. Da kommen wir gleich ein bisschen zu. Und bist Ärztin, also hast Medizin studiert, arbeitest auch schon als Ärztin und promovierst gerade, wie man das ja nun mal auch so macht in dieser Branche. Also du hast einen ziemlich vielfältigen Aufbau bei dir. Du machst viele verschiedene Sachen, die man auch im ersten Moment gar nicht so sehr zusammendenkt vielleicht. In deiner Person fallen so ein paar Sachen zusammen. Die würde man normalerweise eher bei verschiedenen Personen dann sozusagen vermuten. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen können. Ich stelle dich noch ganz kurz ein bisschen vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist Jahrgang 1998 in Koblenz aufgewachsen, hast dann Medizin studiert in Münster und auch ein praktisches Jahr gemacht in Zürich in der Schweiz und arbeitest aktuell im Hunsrück in einer Praxis. Und du bist aber vielen natürlich auch aus dem Internet bekannt, wo du auf YouTube viele Aktivitäten gemacht hast, wo du im Moment natürlich auf Instagram sehr stark vertreten bist, hast da über 67.000 Follower. Das heißt, was du sagst, was du denkst und artikulierst, das kriegen viele Leute mit und das beeinflusst auch viele Leute, denn das ist ja, glaube ich, auch die Idee dahinter, deine Ideale, deine Messages an die Personen zu bringen. Ich will dich aber zum Anfang mal was ganz Naives fragen. Du hast vor einer Weile eben auf deinem Account gepostet, dass du einen Wildunfall hattest. Da ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Ja. Also dem Auto halt schon und dem Reh wahrscheinlich auch, aber dir nicht. Und dann hast du aber geschrieben, wenn ihr wollt, könnt ihr für mich beten. Da frage ich mich jetzt als unbeschriebenes Blatt, wie sieht denn das eigentlich aus? Ich habe da noch so eine naive, so eine Kindervorstellung. Lieber Gott, macht das, dies und das. Wie sieht Beten in deiner Welt aus?
Also beten ganz zu Beginn, glaube ich, dass Gebet ein Gespräch mit Gott ist. Gebet ist ein Dialog und so wie wir beten oftmals verstehen oder erleben, ist es so, wenn ich ein Problem habe, wenn mein Schlüssel verloren ist oder wie auch immer, dann sende ich so ein Stoßgebet in den Himmel, Gott helf mir, ne, mach was, tu was hier, wenn es dich doch schon gibt sozusagen. Ne? So eine sehr egoistische Haltung oder Verständnis zum Thema Gebeten. Also ich melde mich eigentlich nur dann, wenn ich was brauche. Wenn wir uns das so vorstellen, keine Freundschaft würde gut leben, wenn du dich nur meldest, wenn du was brauchst und sonst eigentlich nie Leben teilst. Ne? Ich glaube aber, Gott ist ein Gott, mit dem man Beziehung leben kann und der auch Sehnsucht danach hat. Ne? Freundschaft. Und Freundschaft besteht eben aus viel mehr als nur, ich brauche deine Hilfe, aber auch. Ne? Also quasi, ja, hey, kannst du mich da unterstützen? Und deswegen ist Gebet für mich eben ein Gespräch und ich kann bittend vor Gott kommen, klar, ich kann dankend vor Gott kommen, ich kann aber auch einfach vor Gott kommen und mit ihm Zeit verbringen. Ne? Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal einfach mit jemandem abgehangen hast oder einen Kaffee getrunken hast, ohne Zweck, ja, das ist keine Zweckbeziehung, das ist eben eine Freundschaft. Und es gibt auch Situationen, also was kann man jetzt zum Beispiel, ganz konkret, was du gesagt hast, ne, man kann jetzt ja nicht mehr, das Reh war tot, das Auto kaputt und mir ging es gut, ne, also man kann jetzt so für keinen Ausgang mehr beten sozusagen, aber man kann zum Beispiel um Comfort bitten, ne, so hey, sei einfach in dieser Situation da, auch wenn zum Beispiel ein Rettungswagen an mir vorbeifährt, also ich bin ja selbst Ärztin, dann bete ich eigentlich immer kurz, ne, klar wünsche ich mir Heilung, ich wünsche mir Rettung, aber ich bete dann auch konkret so für die Angehörigen, die da sind, dass Gott ihnen begegnet, ihnen Comfort gibt, Frieden gibt in der Situation, aber auch für die Ärzte, dass die Hände gesegnet werden, die Gedanken klar sind und so, ne?
Und formulierst du das dann aber im Kopf, also tatsächlich, das, du hast jetzt vom Gespräch gesprochen, formulierst du da Wörter im Kopf oder ist es mehr so ein Denken an etwas, da entstehen irgendwie Bilder, Gedankenfetzen, also das interessiert mich.
Ich spreche das aus, ja. Also sowohl als auch, aber ich schreibe auch viel zum Beispiel, ne? Aber ansonsten ist für mich schon Gebet auch Aussprache, ne?
Du bist, wir haben das jetzt kurz angerissen, man nennt dich christliche Influencerin, sogar eine der bekanntesten in Deutschland wohl. Ist das ein Label, mit dem du dich wohlfühlst? Weil Influencer kennt man ja normalerweise, die wollen einem was verkaufen. So, das ist ja, kann man da jetzt nicht eins zu eins übertragen. Ist das ein Wort oder eine Zuschreibung, die für dich Sinn ergibt oder würdest du dich anders sehen?
Also ich bin seit 10 Jahren auf den sozialen Medien, deswegen ich habe alle, ich sag jetzt mal, Dynamiken der Namensgebung mitbekommen und irgendwann kam ja dieser Begriff Christfluencer, das fand ich irgendwie ganz schrecklich, oder Sinfluencer, es gibt ja für alles eine Sonderbezeichnung jetzt. Ich habe dann früher immer gesagt, ich habe ja früher schon immer viele Interviews gegeben, so jeder Mensch ist Influencer, also ob du es weißt oder nicht, glaubst oder nicht, du beeinflusst dein Umfeld und dein Umfeld beeinflusst dich, ne? Ich würde schon sagen, ich bin eine Einflussnehmerin und das ist ja eigentlich jeder, nur nicht jeder in dem großen Maße, ne? Und wenn, ich bin mir schon darüber bewusst oder vielleicht auch immer noch zu wenig, dass sehr, sehr viele Leute meine Gedanken hören oder das halt auch ernst nehmen. Ich war jetzt am Samstag auf einem Konzert von einer christlichen Musikerin, da war die ganze deutsche christliche Hip-Hop-Szene crazy, auch eine ganz andere Welt, aber auch da wieder so irgendwie halt diese coolen Leute tätowiert am Hals und so, aber dann halt alle so mit Ehe und ihren Frauen da und morgen gehen wir in die Church und so. Das ist so dieses, es gehört halt irgendwie zusammen und es passt auch zusammen, ne? Und da eben auf dem Konzert haben mir auch so viele angesprochen und gesagt, hey, wir hören deinen Podcast, vielen Dank für das, was du tust und so. Und ich glaube, zu verstehen, dass das, was man da irgendwo im Internet, ne, in diesem luftleeren Raum tut, dass das wirklich echte Leben beeinflusst und verändert, das finde ich schon immer noch erstaunlich, ja.
Ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass es, also wir haben zum Beispiel beide eine Vergangenheit im Poetry Slam oder teilweise auch noch Gegenwart. Aber es gibt, du hast jetzt auch Hip-Hop angesprochen, es gibt für viele Bereiche im Leben, in der Kulturwelt, gibt es sozusagen auch so einen, noch so einen von der Mehrheitsgesellschaft weitgehend unbekannten christlichen Ableger. Also es gibt eine gigantische christliche Poetry-Slam-Szene, christliche Musikszene und das ist manchmal parallel zum restlichen Kulturleben. Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man da nicht so einen Berührungspunkt hat, deswegen...
Aber das finde ich ja mit jeglichen Szenen. Also es ist eigentlich unglaublich. Ne? Ich habe eine Freundin und die schätze ich sehr, die lebt zölibatär. Ne? Also die ist geweihte Jungfrau in der katholischen Kirche. Eine Hammerfrau, wirklich. Also unfassbar intelligent, theologisch tiefsinnig, scharfsinnig, eloquent in ihrer Positionierung. Und sie lebt zölibatär. Und wenn du mit ihr unterwegs bist, hast du das Gefühl... sämtliche Leute leben zölibatär, weil ihr Umfeld sozusagen ist natürlich, also sie sammelt natürlich Leute um sich herum, die einen ähnlichen Lebensstil haben, ne? Und dann bist du mit ihr unterwegs und auf einmal denkst du, okay, der lebt zölibatär und der und der und der, aber ich in meiner Lebensrealität, ich kenne sonst niemanden, ne? Und so ist es ja immer so, es gibt halt so Paralleluniversen.
Ja, also zölibatär heißt tatsächlich gar kein Sex.
Genau, kein Partner.
Kein Partner, ja. Dann haben wir das auch einmal. Ja. Du hast gesagt, du verstehst dich als Einflussnehmerin. Wie gesagt, du bist auf vielen Bühnen präsent, du bist auf sämtlichen Kanälen präsent, du gibst auch viele Interviews, du wirst oft gefragt. Warum machst denn du das eigentlich? Weil man könnte jetzt natürlich rangehen und sagen, Glaube ist eigentlich was Privates, ist eigentlich was, was man mit sich selbst und wenn man so will, mit Gott ausmacht. Du gehst so ein bisschen den anderen Weg und sprichst sehr viel darüber und ja, kommst auch sehr viel damit sozusagen raus. Also warum hast du dich entschieden, nicht einfach für mich selbst, ich lebe nach dieser und jener Fasson, sondern ich möchte das sozusagen teilen?
Also Ich glaube nicht, dass Glaube Privatsache ist. Ne? So ein bisschen moderner Biedermeier, jeder macht, was er will und Hauptsache, uns geht's allen gut damit. Ne? Ich glaube auch, dass das ein verzerrter Toleranzbegriff ist. Ne? Also, dass das eigentlich nicht wirklich tolerant ist oder interessiert am Leben der anderen. Und ich glaube auch, wenn du wirklich überzeugt bist von etwas, wenn dich etwas wirklich begeistert und du glaubst, das ist so gut, dass jemand anderes das auch kennen sollte, dann erzählst du davon weiter. Und das erleben wir eigentlich im Tagtäglichen, dass Leute uns erzählen, was sie für richtig gut und lebensverändernd halten. Seien das irgendwelche Praktiken, Rituale, Slow Life, also oder Slow Living oder ein bestimmter Ernährungsstil oder ähnliches.
Achtsamkeit.
Ne? Achtsamkeit, ja genau. Ne? Das sind auch, ich sag jetzt mal, Ersatzreligionen oder Spiritualitäten. Ich glaube, wir leben in einem hochspirituellen Zeitalter.
Es ist aber ja schon so, dass wenn du jetzt sagen würdest, liebe Leute, Chocotronic ist so eine tolle Band oder Vegan Leben ist so schön und so. Das wären nochmal ein bisschen andere Bereiche als der, in dem du Einfluss nimmst, weil er ja auch mit deinem Hauptberuf der Medizinerin irgendwo korrespondiert, aber auf eine Art, die so nicht ganz so eindeutig ist. Also das entnimmt man ja auch vielen Kommentaren auf deinen Seiten. Du reagierst dann auch deinerseits auf diese Kritik und ich finde die sozusagen erstmal leuchtet mir das ein, dass man sagt, Medizin, das ist Naturwissenschaft, das ist Empirie, das ist Beweisbarkeiten. Mhm. Und Glaube ist, so habe ich es bei dir gelesen, eigentlich die Überzeugung von etwas, dass das da ist, obwohl man es nicht sieht. Jetzt schreibst du aber auch, Medizin ist halt mehr als reine Naturwissenschaft. Ja. Kannst du mir das erklären?
Also prinzipiell glaube ich, dass Forschung und wissenschaftlicher Fortschritt die größte Errungenschaft der Menschheit sind. Ne? Und da stehe ich auch zu. Ich bin in dem kleinen Maß, in dem Mediziner Wissenschaftler sind, bin ich Wissenschaftlerin. Und klar, trotzdem oder gleichzeitig Empirie, ne, oder Evidenz ist ja auch viel Try and Error. Wir leben oder wir handeln aktuell nach dem Maß des Verständnisses, das wir gerade haben, nach dem Maß der Forschung, das wir gerade haben. Und wenn man zurückschaut, vor 20 Jahren war die Medizin ganz anders und damals hat man gedacht, man ist auf dem Stand der Dinge und heute denkt man so, ach du jede, so macht man das ja alles gar nicht mehr. Und ich denke mal, in 20 Jahren werden wir das wieder sagen. Ne? Ich habe witzigerweise gestern noch darüber nachgedacht, wenn man so eine periphere arterielle Verschlusskrankheit hat. Ne? Also so.
Was heißt das für die Dummen unter uns?
Also zum Beispiel, wenn man irgendwie Diabetes hat oder raucht oder sonst was, dass halt die Arterien in den peripheren, also weit wecken Extremitäten nicht mehr so gut durchblutet werden. Da habe ich so drüber nachgedacht, da gibt es verschiedene Stadien von, ne? Also gerade 1, 2, 3, 4. Und dass man jetzt, ich sag jetzt mal, oder ich habe darüber nachgedacht, als ich für mein Staatsexamen gelernt habe, war glaube ich noch bis Grad 2, dass man halt so Gehtraining machen sollte. Und jetzt macht man das glaube ich nur noch in Grad 1. Das war richtig random, ich bin einfach auf dem Weg zur Arbeit gefahren und dachte mir so, ah krass, das hat man ja auch verändert. Und früher hat man aber gedacht, okay, man soll noch ein bisschen länger das Gehtraining machen. Heute denkt man sich so, ah nee, ich will es nicht überlassen und so. Anyhow.
Also Gehtraining wie Lauftraining.
Ja, genau.
Die Leute haben deine laufenden Finger nicht gesehen. Ein gehendes Training. Genau. Aber das hat man ja wahrscheinlich geändert, weil man eine bessere Erkenntnis hat. Die man überprüfen konnte.
Genau, so. Genau. Aber grundsätzlich glaube ich, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, worauf du hinaus willst, dass der Mensch mehr ist als der Körper. Ne? Also ich bin überzeugt, und das weißt du ja auch, wenn wir haben uns zur Begrüßung die Hand geschüttelt, ne? Wir sind Körper, das ist uns allen irgendwie klar. Und die allermeisten Menschen würden da ja aber mitgehen und sagen, okay, das ist nicht alles. Ne? Wir haben mehr als das. Und die WHO, die World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation, die definiert Gesundheit in einem heilenden Setting, was wir ja eigentlich von der Medizin immer denken, die Medizin heilt, also kurativ, curare heilen, als dreidimensional und sagt, Gesundheit besteht aus körperlicher Gesundheit, seelischer Gesundheit und sozialer Gesundheit. Jetzt könnte man sich ja fragen, okay, was ist die Seele? Und dann sage ich immer so, hey, was in dir ist in der Lage, Freundschaft zu leben? Ja, du lebst ja nicht mit jemandem Freundschaft, nur weil du demjenigen die Hand schüttelst. Du kannst auch eine Person, die du richtig blöd findest, die Hand schütteln. Aber man sagt ja auch sowas wie Seelenverwandtschaft oder so. Ne? Also Seele ist etwas nicht so richtig Greifbares, Erklärbares, aber wir haben eine Empfindung darüber. Und dann das Letzte eben die soziale Gesundheit. Was ist mit deiner Einbettung? In welchen Familienstrukturen bist du aufgewachsen oder wie lebst du jetzt gerade? Und schon allein das zeigt ja, okay, der Mensch ist mehrdimensional. Und ich glaube eben aus meiner christlichen Perspektive, aber auch einfach als Mensch, der das Leben heute erlebt, es gibt noch eine vierte Dimension. Und das ist der Geist.
Und das ist aber was anderes als die Seele, weil da könnte man ja sagen, ja, da kümmert sich die Psychologie drum. Also Geist und Seele sind für dich dann auch nochmal getrennt zu betrachten.
Ja, denn, und das hier geht es jetzt ja weiter, die gleiche Organisation, also die gleiche Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit in einem palliativen Setting. Was heißt palliativ? Also palliare, ummanteln aus dem Lateinischen. Die Palliativmedizin ist die Medizin, die das, die anerkennt, dass der Mensch sterben wird. Ne? Das Leben bejaht, aber das Sterben begleitet, beziehungsweise und. In diesem palliativen Setting, also bei Menschen, bei denen absehbar ist, die Medizin von heute wird keine Heilung mehr herbeiführen, definiert die gleiche Organisation Gesundheit als vierdimensional und sagt, okay, der Mensch besteht aus körperlicher Gesundheit, aus seelischer Gesundheit, aus sozialer Gesundheit und aus geistlicher Gesundheit, sodass Spiritual Care, also die Fürsorge für den Geist oder die Sorge um den Geist, ein etablierter Bestandteil von Palliative Care, also von palliativer Versorgung ist. Und das finde ich spannend, weil ich mich frage oder weil mein Gedanke ist sozusagen, die Dinge, die am Ende unseres Lebens an Bedeutsamkeit gewinnen, waren sie es nicht ein Leben lang? Also ist es nicht, sind es nicht genau diese Fragen auf dem Sterbenbett, wo Leute sagen, hätte, wäre, wenn und könnte ich noch einmal? Und die auf einmal Dinge in Perspektive rücken, in Bedeutsamkeiten stellen. Und da gibt es eben eine geistliche Komponente des Menschen. Und ich frage mich, warum sieht man den Menschen nicht in dieser Vierdimensionalität ein Leben lang?
So ein bisschen dieses klassische Bild, man hat das oft irgendwie rezitiert, so da liegt einer oder eine auf dem Sterbebett, sieht plötzlich ein Licht oder eine Gestalt oder so und hat in den letzten Zügen vielleicht nochmal Gott erkannt. Und du sprichst jetzt so auch so kundig darüber, du hast dich schon länger damit befasst, weil das auch Teil oder der Inhalt deiner Doktorarbeit ist. Also die Frage, ja, könnte das sein, dass das schon vorher eigentlich in den Leuten irgendwie drin war und eine Rolle spielt und angelegt ist. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze darüber sagen, warum dich das so sehr interessiert und auf welchem Weg bist du denn gerade? Also kommt das schon zum Ende? Hast du da schon Erkenntnisse, die du mit uns teilen kannst oder bist du gerade so mittendrin? Denn das ist auch wieder was, wo man, glaube ich, nicht im ersten Moment denkt, ach, eine medizinische Doktorarbeit und es geht um Spiritualität.
Ja, total. Also ich bin ja erst 25, das heißt, ich bin noch keine Fachärztin, bin erst seit einem Jahr fertig mit meinem Studium, aber ich werde Palliativmedizinerin. Das hat mich irgendwie schon immer so fasziniert. Also es war nicht so, dass ich die hätte ganz klar benennen können, okay, ich werde Palliativmedizinerin, aber ich merke einfach so, die Palliativmedizin ist ein spirituelles Teilgebiet der Medizin. Eigentlich alle Palliativmediziner, denen ich begegnet bin, die haben irgendwie ein Gefühl für irgendetwas Höheres und begleiten den Menschen, auf welchen spirituellen Wegen auch immer er sich da am Lebensende befindet. Und mir ist eben aufgefallen an diesen Definitionen der WHO, okay, da gibt es einen Unterschied zwischen kurativer, also heilender und palliativem Setting. Und die Palliativmedizin ist eben häufig die Medizin der Krebs. Entitäten oder ne? Also wenn Leute Krebs haben, warum? Weil sie dann gegebenenfalls langsam sterben. Das ist eine konsumierende Erkrankung. Das ist kein Autounfall oder ein Herzinfarkt, wo du gegebenenfalls sofort tot bist, sondern es ist ein Prozess des Sterbens. Und jetzt gibt es eine Patientengruppe, die nennt man in unseren Kontexten AYAs, Adolescents and Young Adults, Jugendliche und junge Heranwachsende, die auch von Krebs betroffen sind. Und die gleichzeitig aufgrund ihrer Biologie, ne, aufgrund des jungen Alters und aufgrund ihrer Krebsarten kurativ sind. Also sehr, sehr gute Heilungs- und Überlebenschancen haben. Und es passt sehr gut zu meinem Leben, weil ich eben selbst auch Krebs hatte als junger Mensch. Heute bin ich Ärztin, ich bin gläubig. Also es ist für mich wirklich, also diese verschiedenste Schnittmengen meines Lebens kommen da zusammen. Genau, und diese Patientengruppe, die an Krebs erkrankten Jugendlichen und jungen Heranwachsenden, die gute Überlebenschancen haben, die werden ja kurativ, also heilend geführt in der Medizin, ne? Gott sei Dank, weil sie haben eben gute Heilungschancen. Das bedeutet aber auch, dass man sie unter einem dreidimensionalen Gesundheitsverständnis wahrnimmt, ne? Also sagt, okay, Körper, Seele, Soziales. Und ich schaue mir jetzt diese Patientengruppe an, also Jugendliche, junge Heranwachsende, die an Krebs erkrankt sind und stelle die Frage, ob oder inwiefern Spiritualität eine Ressource zur Krankheitsbewältigung ist und ob der innere Glaube, der Glaube nach mehr, nach einem etwas Höherem, nach Sinnhaftigkeit, Einfluss oder welchen Einfluss auf die emotionale Gesundheit haben, ne? Auf Hoffnung, auf Depression, auf Krankheitsumgang, auf Zukunftsvision, etc. Und das ist spannend, weil das hat es in der Form im deutschsprachigen Raum so noch nicht gegeben in diesem Setting. Und
sehr spannend.
Ja, da freue ich mich sehr drauf, weil es eben auch so viele von meinen, viel von meiner Geschichte irgendwie vereint. Mhm. Ja.
Ich glaube, damit man das aber noch genauer begreift, auch was du tust und wie du auch tickst, muss man vielleicht auch wissen, es ist für dich ja nicht so, wenn jemand gläubig ist und dann kann er so ein bisschen selber aussuchen, ja, in dem Bereich bin ich gläubig oder das passt mir jetzt ganz gut in den Kram und da würde ich aber doch lieber gerne irgendwie nach anderen Prinzipien reden, sondern du bist da, ich nehme dich wahr, als sehr konsequent und sehr konsistent. Also du hast irgendwie ein festes Set, da verhandelst du auch nicht drüber und du hast ja auch schon beispielsweise die, ich sag mal, die etablierten Kirchen kritisiert, wenn es dann irgendwie hieß, ja gut, wenn ihr nicht glaubt, ist auch nicht so schlimm oder so, sondern du bist da sozusagen sehr fest mit dir selber. Und jetzt mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen du da sprichst, ist es da auch der Fall, dass dann darum geht, jemand ist sozusagen wirklich all in oder ist es, naja, man denkt schon irgendwie an einen Gott, aber gleichzeitig, keine Ahnung, trinkt man auch gerne Cola. Oder
also es geht in diesem Fall nicht um Religion. Mhm. Ne? Also es geht um eine innere Glaubenshaltung und Überzeugung.
Und was ist der Unterschied?
Also Religion ist ja, es gibt die Weltreligion, Buddhismus, der Islam, Christentum, Hinduismus, gibt es wahrscheinlich noch ganz viele weitere. Aber es gibt doch drei Weltreligionen, oder? Also würde ich sagen, oder?
Du, da bin ich weniger Islam, Experte Buddhismus. Als du. Also
aber wir haben natürlich, ja. Anyhow, auf jeden Fall. Und das ist ja vielleicht auch ein Setting von Traditionen oder von Handlungsabfolgen, die man halt so tut. Also ich würde zum Beispiel unterscheiden zwischen religiös sein und gläubig. Also ich bin gläubig und mein Glaube motiviert mich auch zu religiösen Taten. Ich glaube aber, du kannst religiös handeln und nicht glauben. Also du kannst jeden Sonntag in die katholische Kirche gehen und du kannst da das Glaubensbekenntnis sprechen und den Rosenkranz beten und zur richtigen Zeit aufstehen und dich beugen und sonst irgendwas sozusagen und gar kein Glauben haben, weil für mich ist Glaube Beziehungssache. Also ist Liebe, ist Freundschaft und Religion ist die Hülle. Und optimalerweise ist diese Hülle gefüllt von deinem Glauben. Aber eine reine Religion ohne eine innere Überzeugung ist nichtig. Und das gibt dir vielleicht Struktur oder du fühlst dich dann gut, wenn du am Aschermittwoch, nachdem du am Karneval komplett ausgerastet bist, da zur Beichte gehst sozusagen. Aber es verändert eigentlich nicht wirklich was Innerliches. Wir sind nicht mehr in der Zeit von Ablassbriefen. So, da sind wir drüber hinweg. Also wir haben es verstanden. Es muss tiefer gehen als die reine Form. Und so glaube ich eben, Religion gibt dem Glauben Form, kann dem Glauben Form geben. Und ich würde auch sagen, das ist prinzipiell nicht schlecht. Also es gibt noch viele Leute, die sagen, ja, ich kann meinen Glauben ja zu Hause im Privatleben und so. Ich denke mir so, okay, wenn du aber die Bibel liest, dann siehst du, okay, Gemeinschaft tut uns gut. Also in einer Gemeinde etabliert zu sein, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das ist wie wenn du ein Sportler bist, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn du in einem Verein bist oder dich mit Leuten umgibst, wenn du nicht alles alleine durchziehst, sondern gemeinsam mit Leuten auf dem Weg bist.
Also die Kirche im Prinzip einfach nur als TuS Koblenz für die halt, wo halt Glauben der Sport ist. Macht ja Sinn, sich da zusammenzuschließen.
Ja, genau. Also hilft, glaube ich, denke ich, für den Lebensweg. Aber jetzt in dieser Forschungsarbeit ganz konkret oder was ich generell sehe in unserer Zeit ist, also jeder Mensch glaubt an etwas. Du kannst nicht an nichts glauben. Und sei es an den Zufall oder dich selbst. Ne?
Ich muss gerade an so einen Bit denken von dem Stand-Up-Comedian Pete Holmes, der auch religiös ist oder religiös geprägt ist und der auch darüber redet, dass er manchmal Konversationen hat mit Leuten, die sagen, ja, Gott gibt es ja nicht und alles ist quasi nur aus dem Nichts entstanden. Mhm. Und dann dröselt er das auf eine sehr lustige, sehr unterhaltsame Art auseinander, dass ja an eine Erschaffung von Gott und eine Erschaffung aus dem Nichts glauben, erfordert eine Formulierung, dass das dann sozusagen eigentlich dasselbe ist. Das musste ich gerade so ein bisschen daran denken.
Es bedarf beides einen gewissen Glauben, ne? Also,
genau.
Ja, das stimmt schon, ja. Deswegen, also ich habe schon eine große Offenheit, mir von Leuten so erklären zu lassen, was ist es, was dich treibt, was geht in dir vor, worauf beziehst du das? Aber ich merke auch, wenn ich mir jegliche Zweifelsfrage stelle und jedes Warum und wofür und wohin und sonst was, ne, dann bleibe ich immer noch bei der gleichen Wahrheit stehen. Und das ist das, was du gesagt hast, mit dem du bist sehr strikt. Ich glaube, dass Wahrheit an und für sich sehr konsistent ist, ne, dass sie unveränderlich ist durch die Umstände und durch die Zeiten.
Woher kennst du die? Also sozusagen steht die komplett in der Bibel oder hattest du einen Mentor, eine Mentorin? Hast du die durch eigenes Nachdenken erfahren? Also weil das würde mich dann schon interessieren, wenn du sagst, es gibt eine relativ klare Wahrheit, die kann man relativ gut umreißen. Woher hast du die sozusagen?
Ja, also ich glaube, die Gesamtschau der Befunde, wie man in der Medizin sagen würde. Klar, einerseits ist es die Bibel lesen, aber du kannst die Bibel lesen und trotzdem keine Erkenntnis haben. Ne? Dann glaube ich ja, okay, wenn man tiefer in die Religion einsteigt, es gibt einen Heiligen Geist, der kann dir Dinge offenbaren. Und ich beschreibe das manchmal so, stell dir vor, deine Mom wollte dich zum Geburtstag überraschen, so, ne? Und du hast, hätte sich auch über die Überraschung gefreut. gefreut, aber dann hat sie halt eben das Ticket ausgedruckt und auf dem Küchentisch liegen lassen. Ne? Und dann hast du es gefunden und du hast es gesehen. Und
also jetzt, die Konzertkarte oder
ja,
irgendwas.
Ja, die Konzertkarte, ja. Genau. So, und dann kommt dein Geburtstag und du willst eigentlich so tun, als wärst du überrascht, aber du kannst niemals wieder zurückgehen dazu, dass du es nicht gesehen hast. Du kannst es nicht mehr nicht wissen. Weißt du, also jeder hat schon mal eine Überraschung irgendwie versaut bekommen oder ist selbst irgendwie in Fettnäpfchen getreten oder wie auch immer. Und so sage ich das so ein bisschen über meine Erkenntnisse oder Offenbarungen. Ich kann es niemals wieder nicht wissen. Ich kann mich eigentlich nur wissen, und willentlich gegen Gott entscheiden oder gegen das, was ich verstanden habe über das Leben oder über die Sinnhaftigkeit, aber ich kann es nie wieder nicht sehen oder nicht wissen.
Aber da gab es jetzt auch nicht irgendwie so die Epiphanie oder den Moment, wo das in dich gefahren ist. Das war schon ein Prozess.
Ja, also ich muss sagen, ich habe für die 5. Klasse damals musste ich mir eine Bibel kaufen. Ich weiß es noch genau, es war eine gute Nachricht-Bibel, die fällt mittlerweile aus allen, also die kann ich mal gar nicht mehr benutzen, weil die auseinanderfällt. Und damals habe ich mir gedacht, wie alt ist man in der 5. Klasse? 10? 11?
So war's, ja.
Damals habe ich mir gedacht, okay, wenn ich glaube, dass es Gott gibt, und das glaube ich ja eigentlich, dann wäre es ja klug, ihn zu kennen. Also ist ja immer schlau, einflussreiche Freunde zu haben. So, ne? Also wenn ich
hast
glaube,
dich an Gott rangekumpelt so ein
ja,
bisschen.
Genau. Wenn ich glaube, Gott gibt es, ne? Er steht über allem, er ist Schöpfer des Universums. Und wenn ich das einfach mal zulasse zu glauben, dann wäre es doch klug, ihn zu kennen. Dann wäre es doch gescheit, sich auf die Reise zu machen, diesen Gott besser kennenzulernen, seinen Charakter zu verstehen und im besten Fall mit ihm Beziehung zu leben, Freundschaft zu leben.
Du hast jetzt in der 5. Klasse angefangen, dann waren aber so Verlockungen, die man im Teenageralter hat und so, das hat nicht dazu geführt, dass du dann mal, wie soll man sagen, sündig geworden bist.
Also ich habe natürlich schon auch Fehler gemacht, aber prinzipiell war ich wirklich der tiefen Überzeugung, ich habe gefunden, wonach die Welt sich sehnt. Ich habe das so the missing piece, so dass diese Sehnsucht, die auch eine Jugend eben versucht zu erfüllen, ne? Also das, was man in der Jugend da fabriziert, das ist ja, kann man sagen, ja, so eine normale Entwicklung, was auch immer, ne? Ich glaube, es ist auch einfach ein Schrei nach Sinnhaftigkeit, eine Suche nach, wofür bin ich hier und was kann ich wirklich gut und so weiter und so fort. Und ich habe einfach, ich hatte früh, glaube ich, so das Verständnis darüber, das kann dieses Loch in deinem Herzen nicht erfüllen. Es kann es das nicht geben. Und weißt du, was auch interessant ist, Finn? Guck mal, ich bin jetzt 25, fast 26, das heißt, von meiner Jugend an sind jetzt 10 Jahre vergangen. Und jetzt kann man so eine erste Zwischenbilanz ziehen. Also man trifft sich jetzt wieder mit den Leuten, mit denen man so Jugend gelebt hat und auf Partys gewesen ist und diskutiert hat und wie auch immer. Und so nach 10 Jahren Zwischenbilanz muss ich sagen, ich habe nichts verpasst. Zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob wir das auf das Thema anführen wolltest sozusagen, aber ich glaube an keinen Sex vor der Ehe, beziehungsweise ich lebe Reinheit vor der Ehe.
Und hätte ich dich jetzt nicht nachgefragt, aber wenn du es selber ansprichst, klar.
Aber mit 15, ich finde das ein gutes Beispiel, mit 15, 16 auf den Partys, 17, 18 wurde ich dafür ausgelacht, ne? Und so, ach Quatsch, und du musst einfach dich mal verlieben und dann wirst du schon sehen und bla bla bla, tralala, ne? Und also ich wurde dafür immer abgelehnt, ausgelacht, wie auch immer. 10 Jahre später, Finn, and the game changed. The game changed.
Warum?
Weil alle haben es gemacht, alle haben es erlebt und jetzt auf einmal fällt da so der Groschen, so okay, ja, das ist es nicht. Also das ist nicht, was eine Beziehung erfüllt, das ist auch nicht, was mich langfristig glücklich macht über diesen Moment hinaus, so ja, darauf baut sich auch nichts, ne, es ist nicht wirklich stabil und also so auf einmal, so nachdem alle sozusagen so diesem Trieb oder keine Ahnung was, dieser auch Spannung nachgegangen sind, stellt man fest, okay, ja, und auf einmal haben auch meine Gegenüber eine viel größere Offenheit dafür, mich trotzdem in Anführungszeichen kennenzulernen. Sozusagen. Und was auch, das ist natürlich dann schon wieder negativ, auf einmal bin ich eine Trophäe.
Wir haben schon angesprochen, du bist auf eine Art eine sehr vielschichtige Person, manche würden vielleicht auch sagen eine widersprüchliche, ich sag mal eine vieldimensionale, du bist Ärztin, Wissenschaftlerin und gläubig. Ein anderer Kontrast, der sich in deiner Person ja versammelt ist, du bist eine junge Frau, du bist sehr hip gekleidet, du bist im Internet unterwegs, also du bist eigentlich sehr modern. Und die Inhalte, die du teilweise verbreitest, sind, ich glaube, das kann man so sagen, sind konservativ. Über Familie, über Sexualität, du hast es angesprochen. Du sagst zum Beispiel, oder du hast ja einen Podcast mit einer Kollegin, habt ihr euch darüber unterhalten, dass man als Frau einen Mann finden sollte, der es wert ist, dass man sich unterordnet, so paraphrasiere ich es mal. Also eigentlich sehr überraschend für jemand in unserem Alter, in deinem Geschlecht sozusagen, überhaupt nicht das, was die Mehrheit der jungen Frauen heute denken würde. Ja. Und du schreibst auch selber auf deiner Website, du bist jemand, der polarisiert und auch mal provoziert. Wie kommst du sozusagen an den Punkt, dass du sagst, meine inneren Überzeugungen sind so stark und auch da, wo es quasi gesellschaftlich richtig unangenehm wird, weil du kriegst auch Hate ab, ja, dass du das trotzdem raushaust, solche Sachen, die man eher von alten Männern erwartet, so sage ich es jetzt mal.
Gute Frage tatsächlich. Also ich würde ein bisschen weiter vorne ansetzen und sagen und immer die Frage stellen oder einfach mal so meine Gedankengänge da zeichnen. Was ist eigentlich die Meinung der Mehrheit? Was ist die Meinung der Öffentlichkeit oder eine öffentliche Meinung? Und da glaube ich, früher war eine öffentliche Meinung das, was eben die Zeitungen geschrieben haben, ne? Die großen Zeitungen, weil das so der Konsens der Gesellschaft war. Heute würde ich das unterscheiden und sagen, okay, wenn dich öffentlich jemand fragt, was ist eine Frau? Ja, und da hält jemand ein Mikrofon drauf und eine Kamera. Fängst du an zu stottern oder die meisten Leute sagen, oh ja, eine Frau ist alles, was sich als Frau fühlt und Hauptsache dir geht's gut mit dieser Definition und musst dir einen Stuhl holen für diese Antwort und letztendlich ist nichts gesagt. Ne? Das hat man in der Öffentlichkeit gesagt und zu Hause am Küchentisch oder auf der Couch, wenn du die gleiche Person in einem anderen, in einem privaten Setting fragst, was denkst du, was ist eine Frau oder welches Beziehungskonzept möchtest du leben, sähe die Antwort anders aus. Und so bin ich überzeugt, die Meinung der Mehrheit ist nicht das, was wir auf den sozialen Medien so laut schreiend oder in schrillen, bunten Farben sehen. Ich glaube, und vielleicht liege ich damit falsch, die meisten Leute wollen immer noch eine geschlossene, aka eine normale Beziehung, haben nicht die Vorstellung, dass es cool ist, dass der Partner sich frei entfalten kann und mit sonstigen Leuten noch sexuelle Erfahrungen macht, weil das ja gar nichts auf emotionaler Ebene macht. Das halte ich für Quatsch, ja, also dass man rein Körper, aber das ist ja nochmal was anderes. Ich glaube also, die Mehrheit hat noch, ich sag jetzt mal, konservative Werte sich selbst innewohnend, aber aus Angst daraus oder aus der Unangenehmlichkeit oder dieses, ich will dir auch nicht zu nahe treten und ich will tolerant allem gegenüber sein, traut man nicht mehr, sich zu positionieren, obwohl man für sich selbst eigentlich sehr gut sagen kann, was man will und was man nicht will. Und
was man ja unter anderem deshalb kann, weil wir einen ganz weiten Weg gekommen sind als Gesellschaft in Sachen Gleichberechtigung, ja, etc. Ne?
Aber also, ich meine, mein Lebenskonzept wird als total veraltet, verstaubt, Frauen beschränkend oder was auch immer dargestellt. Wo ich sage so, okay, ihr fordert Toleranz ein, aber könnt sie eigentlich nur so lange ertragen, wie euch alles passt. So, ne? Und das finde ich halt irgendwie, weiß nicht, nicht besonders stetig oder halt nicht besonders nachvollziehbar.
Mhm. Da treffen im Grunde genommen auch so politische Urschulen aufeinander von Konservativismus und Liberalismus, der ja eher sagt, ja, jeder so für sich, wie es ihm am besten passt, im Rahmen von Regeln und Gesetzen. Das passt natürlich nicht zu deiner Rolle als Einflussnehmerin, weil du natürlich dann sozusagen mit dem, was du tust, eigentlich auch darauf hinwirken wirst, dass jemand, der dir folgt, Gefallen findet an diesen Ideen und sie vielleicht für sich übernimmt. Ja, sonst müsstest du es ja quasi nicht machen. Und du beziehst ja Stellung zu so gesellschaftlichen Reizthemen, sage ich mal. Du hast zum Beispiel den Satz geschrieben, Abtreibung war die größte Todesursache im Jahr 2023 weltweit. Also so Dinge, wo du ja auch weißt, was sozusagen, wie das ankommt. Ja. Machst du das wirklich, um Leute davon zu überzeugen, dass Abtreibungen falsch sind? Oder machst du es, um zu sagen, naja, ich sehe das halt so, wie ihr es seht, könnt ihr selber entscheiden? Also da finde ich deine Stoßrichtung interessant, weil dass man dazu geteilter Meinung sein kann, ist eh klar. Und das ist ja auch, glaube ich, was wir alle wollen in der Gesellschaft, dass wieder mehr verschiedene Meinungen.
Meinst du, dass wir das wollen? Das glaube ich nicht.
Naja, ich glaube zumindest die, also es gibt ja viele Versuche zu sagen, alle mal raus aus den Bubbles und nicht jeder nur mit dem reden, der eh der gleichen Meinung ist. Aber eine wichtige Frage ist dann natürlich, darf jeder seinen Standpunkt äußern oder ist es dann doch wieder ein Machtkampf von wer hat Recht sozusagen? Mhm. Also wie denkst du über diese Sachen nach?
Ja, also ganz konkret habe ich auch Freundinnen, die Schwangerschaften beendet haben. Und auch hier, die nehme ich an, die liebe ich, mit denen sitze ich an einem Tisch und gleichzeitig sage ich was, dass ich das nicht gut heiße und nicht glaube, dass es der richtige Weg ist und ihnen fürs Leben eigentlich anderes wünsche und eine andere Wertvorstellung habe und so. Ne? Auch da ist ja irgendwie so die Fähigkeit, den Menschen zu sehen über die Differenz hinaus. Was ich allerdings wahrnehme, also jetzt ich beantworte quasi deine zweite Frage, ist, dass es relativ schwierig ist mit so sehr aggressiv liberalen Leuten am Tisch zu sitzen oder Freundschaft zu leben, weil dieser Missionsdrang, der mir oder Christen oder wie auch immer vorgeworfen wird, von der anderen Seite viel stärker ausgeübt wird. Also ein Veganer wird dir binnen von 3 Sätzen erzählen, dass er vegan lebt.
Und, so zumindest das Klischee, ja. Ja, möchte ich mal einschränken.
Bist du Veganer, ja, oder was?
Nö, aber Veganer sind da ein beliebtes Beispiel. Aber gut, gehen wir mal darauf ein. Also es gibt andere Philosophien, die kommen dir stärker vor in der im Überzeugungswillen. So.
Genau, ja, und ich finde, dass sich da Christen eigentlich schon sehr zurückgenommen haben, natürlich auch aufgrund der Weltgeschichte und in dem, was sie da auch fabriziert haben. Aber nochmal zu deiner ersten Frage, was ist meine, also du hast gesagt, was Stoßrichtung hast du gesagt? Mhm. Also grundsätzlich glaube ich halt, dass die liberaleren Haltungen auch lauter geworden sind, ne, in den vergangenen Jahren. Ne? Das ist, hast du ja auch gesagt, dass wir können uns verschieden äußern, weil wir eben uns das Recht dazu erkämpft haben. Und gleichzeitig glaube ich halt, dass die konservativeren Haltungen eingeschüchtert sind, ne, und sich nicht mehr trauen, sich zu artikulieren, aber vielleicht auch nicht so sprachfähig sind. Ne? Das ist das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Und auch hier wieder, ich glaube, eine Argumentation muss man zu Ende führen können. Also Wahrheit muss argumentiert werden und danach immer noch stehen können. Und da versuche ich mich eben zu positionieren und eben auch diesen Haltungen eine Stimme zu geben. Und im angloamerikanischen Raum zum Beispiel gibt es Leute wie mich zuhauf. Ja, da wäre ich überhaupt nichts Besonderes. Zum Beispiel Shandice Owens. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Sagt mir jetzt nichts, aber klar, im Amerikanischen ist das auch nochmal, wie soll ich sagen, sind Spiritualität und Entertainment auch nochmal ganz krass anders verwoben als bei uns.
Genau. Aber natürlich, also ich merke schon so, dass ich hoffe, eine Sparte der Gesellschaft damit sprachfähiger zu machen und die andere gesellschaftliche Schicht oder Sparte rege ich einfach hardcore auf. Ne? Also Leute finden mich total bescheuert und dies und das und tralala.
Ja,
so, ne?
Müssen wir natürlich auch nicht drüber reden, dass das, was im Internet, es ist alles, das ist nicht so heiß, wie es im Internet gekocht wird. Kommentarspalten sind selten ein produktiver Ort, ja. Was ich aber doch sagen möchte, weil wir jetzt auch das Beispiel USA angesprochen haben, da kann man ja manchmal den Eindruck kriegen, die sind einfach bei allem, was in so eine Richtung geht, schon mal 5 Umdrehungen weiter als wir. Und da kriegt man ja dann jetzt immer öfter diese Berichte mit, ja, dieses und jene Buch darf nicht mehr in der Bibliothek ausgeliehen werden, weil sonst irgendeine Elterninitiative krass dagegen rebelliert. Mhm. Ja? Oder Lehrkräfte haben Sorge, was weiß ich, in Biologie oder im Sozialkundeunterricht über verschiedene Arten von gesellschaftlichem Zusammenleben zu reden, weil sie wirklich eine Art von Cancel Culture spüren. Da sind wir zum Glück nicht in der deutschen Debatte und ich will dir auch gar nicht unterstellen, dass du das willst. Das ist sozusagen aber die Frage, wo ich denke, da ist ein Wunderpunkt. Wie können wir das, was du jetzt sagst, haben und trotzdem uns davor verwahren, was wir gar nicht wollen, irgendwie eine gesellschaftliche Zensur irgendwie da so reinzurutschen, weißt du?
Mhm. Aber ja, verstehe ich voll. Ich glaube, dass eben die Minderheiten aktuell diktieren, was wahr und was falsch ist. Und
wer sind die Minderheiten in dem Beispiel?
Also jetzt zum Beispiel, das Gendern ist ja etwas, was ich denke mal von einer Minderheit, würde ich mal behaupten.
Von einer akademischen Gruppe, ja, das ist sicherlich nicht die Mehrheit.
Ja, sozusagen trotzdem durchgesetzt wurde. Also da muss man ja schon, man muss ja schon eine Kraft haben, Durchsetzungsvermögen, ne, um eine gesamtgesellschaftlich einen Sprachgebrauch zu verändern. Das ist schon verrückt. Ne? Deswegen sehe ich jetzt eigentlich keine Gefahr, dass die neueren Bewegungen gecancelt werden. Ich sehe vielmehr die Gefahr, dass die konservativen Gedanken gecancelt werden und dass man das auch noch so verargumentiert, dass das ja auch wichtig ist, um voranzukommen. Ja, also am besten ist es eigentlich so, ich habe jetzt ein paar von meinen Haltungen irgendwie unterbreitet. Wenn man mir dann sagt, ich sei rechtsradikal. Ja, das hat zwar überhaupt gar nichts damit zu tun, was ich bin, sage, wie auch immer, aber ich bin konservativ in meinen Werten, ne, fundamentalistisch in meiner Bibelauslegung oder wie auch immer. Und sobald du jemanden als rechts plakatier, stempelst, wie auch immer, verliert derjenige das Recht zu reden und man darf ihm auch nicht mehr zuhören. Ne? Also die Rechten, wie auch immer man das da definiert, sozusagen, die nimmt man aus dem Diskurs raus und argumentiert das auch noch so, als wäre das ja berechtigt. So,
ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man nicht jeden, der konservativ ist, direkt rechtsradikal brandet. Aber du hast natürlich auch 67.000 Follower. Also sozusagen, du kannst ja sprechen und tust das also auch.
Ja, aber das ist, was ist einfach etwas, was ich wahrnehme, sozusagen, dass man halt so sagt, okay, ja, das ist so weit weg vom Schuss, dem muss man jetzt gar nicht mehr zuhören und dass man das so aus dem Diskurs nehmen muss. Und das finde ich halt nicht fair, ne? Und auch nicht richtig und auch nicht gesellschaftlich fördernd und so. Und ich glaube, das kann auch früher oder später nicht funktionieren, weil wenn eine sich ständig liberalisierende Gesellschaft den Konservativen kein Gehör mehr schenkt, dann werden die im Untergrund einen Mob bilden. So nach dem Motto. Du weißt, was ich meine. Sozusagen, der Unmut in der Gesellschaft wird größer darüber, dass man nicht mehr diskursfähig ist und sich nicht mehr an einen Tisch setzen kann, weil die glauben, wir sind ja so progressiv, wir hängen die ab. Nee, ihr verliert die, ja, aber ihr verliert die an eurem Tisch auf eine Art und Weise, dass man gemeinsam zu Lösungen kommen kann. Ne? Also wie gesagt, ich habe Leute und Freunde und mein Umfeld, die anders leben, anders glauben, anders handeln, mit denen ich in den Urlaub fahre, eine gute Zeit habe, Wein trinke, Leben teile, ne? Und wir sind nicht einer Meinung und wir können uns akzeptieren, tolerieren, stehen lassen, lieben. Und das muss man ja auch, das muss man als Gesellschaft können.
Das glaube ich auch. Also das ist, glaube ich, wirklich auch eine Sache, die man noch stärker verfolgen muss, zu sagen, wir müssen ganz klare rote Linien haben. Mhm. Beim Bereich Rechtsradikalismus ist ja gerade natürlich sehr aktuell. Mhm. Und was aber diesseits von dieser roten Linie ist, sprich konservative Ansichten, die müssen nicht jedem gefallen und so weiter und so fort, aber dass man sich als Gesellschaft natürlich keinen Gefallen tut, irgendwie das immer weiter zu verschieben. Dann interessiert mich zuletzt zu diesem Aspekt halt noch so, du bist natürlich nicht Politikerin und auch nicht politische Influencerin, sondern du bist eine christliche Influencerin. Wir finden aber natürlich irgendwie alle statt in so einem Diskursraum, wo dann Sachen natürlich im weitesten Sinne auch politisch sind, weil das heißt ja einfach, wie wollen wir miteinander gemeinsam leben und unser Land gestalten oder unser Bundesland oder Kommune und so weiter und so fort. Kannst du mit mir nochmal auseinanderdröseln, jetzt so eine Aussage, wie eigentlich hast du als Frau die Aufgabe, einen Mann zu finden, der es wert ist, sich unterzuordnen. Ist das jetzt zum Beispiel eine rein private Frage oder ist die auch verknüpft mit politischen Fragestellungen? Also ich sag mal so, es ist noch nicht so lange her in Deutschland, dass Frauen nicht wählen durften oder nicht alleine entscheiden durften, was arbeiten sie, wo arbeiten sie? Es gibt dieses berühmte Beispiel, Vergewaltigung in der Ehe ist auch noch nicht so lange kriminalisiert in Deutschland. Mhm. Crazy. Da frage ich sozusagen aus ehrlichem Interesse, wenn du so eine Aussage tätigst, was schwingt da bei dir alles mit oder schwingt da jetzt wirklich der innere, die eigenen vier Wände mit sozusagen?
Mhm. Also ich meine, die Aussage ist ja auch in dem Gesamtkontext eines fast einstündigen Podcasts getroffen worden. Ne?
Das stimmt, ja.
Also da muss ich ein viel größeres Bild aufmachen. Ich glaube, dass Männer und Frauen gleichwertig und andersartig sind, dass eine Frau andere Aufgaben, andere Qualitäten hat als ein Mann. Ne, auch schon hier kann man aufschreien, das Radio jetzt gegen die Wand schmettern. So, das mache ich zum Beispiel, oder ich zeichne manchmal dieses Bild vom Tanzen. Beim Tanzen versteht jeder, zwei Tanzpartner, ein Mann und eine Frau sozusagen, sind gleichwertig für diesen Tanz und ihre Aufgaben sind andersartig. Einer führt, der andere folgt. Das hat nichts damit zu tun, dass der eine minderwertig ist und der andere dominant und wichtiger oder sonst irgendwas. Und der Tanz wird nur dann gut, wenn beide ihre Positionen gut ausfüllen, ne, und sich dagegen gegenseitig auch dienen und das eben als einen Tanz gestalten.
Und wenn wir aber jetzt sozusagen nicht tanzen nehmen, sondern
das Leben.
Spülmaschine ausräumen. Und wenn einer immer die Spülmaschine ausräumen muss, hat jetzt zum Beispiel weniger Zeit für Hobbys oder um sich beruflich so richtig reinzuhängen.
Ja, das ist ja viel zu kleiner Mikrokosmos. Mhm. Ich weiß ja nicht, was die Person, die die Spülmaschine ausräumt, den ganzen Tag sonst für Aufgaben hat. Aber wenn jemand den ganzen Tag auf Arbeit ist, ist ja völlig egal, ob das jetzt der Mann oder die Frau ist sozusagen, und der andere hat die Aufgabe, die Spülmaschine auszuräumen, dann finde ich das argumentativ schwierig, wenn derjenige sagt, ich bin aber genervt davon, dass ich immer die Spülmaschine ausräume. Weil es gibt ja eine Aufgabenteilung, die muss man nicht unbedingt nach dem Geschlecht aufteilen, ne? Das Spülmaschine, Waschmaschine, wie auch immer. Aber trotzdem ist das ja allgemein verständlich. Ich persönlich glaube, das ist natürlich ein ganzes Verständnis von Mann und Frau. Ne? Also zum Beispiel, mein Vater macht mir immer die Autotür auf. Nicht, weil ich körperlich nicht in der Lage wäre, mir die Autotür aufzumachen, sondern weil mein Vater mir einfach diesen Standard mitgegeben hat von, mit einem richtigen Mann an deiner Seite darfst du dir die Autotür aufmachen. Das muss nicht für alle anderen so sein, aber für mich persönlich ist das so. Und ich glaube einfach, dass ich mich als Frau, und das ist auch total interessant, ne, die Welt hat das wahrgenommen. Wir sprechen von sowas wie femininer Energie und maskuliner Energie. So also ein bisschen in verschiedensten Kreisen. So, okay, wann kann meine feminine Energie blühen, wenn ich bei jemandem bin, der in seiner maskulinen Energie läuft und so weiter und fort. Also dafür bräuchten wir eine eigene Podcast-Folge, da habe ich sehr, sehr, sehr viele Gedanken zu. Aber prinzipiell glaube ich, dass es kein Zufall ist, dass die Bibel schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen und ihr Frauen respektiert eure Männer. Und dass Unterordnung oder sich der Führung von jemandem anvertrauen etwas damit zu tun hat, dass du dem anderen vertraust und ihn respektierst in seiner Entscheidung. Also dass ich weiß, so, du führst uns gut. Dieser Tanz des Lebens auch wird nachher gut aussehen. Du willst mich blühen lassen. Du machst nicht das, was quasi, wo ich schwer folgen kann oder was schwierig für uns beide wird oder was mich bloßstellt oder sowas, sondern prinzipiell vertraue ich deiner Person und ich kann mich dir anvertrauen und ich kann mich darin sicher fühlen. Und das kann man eben nicht so runterbrechen auf die Aufgabe von der Spülmaschine oder auf das Haussaugen oder sonst irgendwas, sondern es ist, glaube ich, eine zwischenmenschliche Dynamik. Und wenn ich jemanden respektiere, wenn ich Ehre vor jemandem habe, und prinzipiell habe ich das ja vor jedem Menschen, aber in Bezug auf Männer sozusagen werde ich ja, oder ist es meine Aufgabe, mir einen Mann auszusuchen, auch als mein Gegenüber, sozusagen, wo ich sage, okay, ich vertraue deinen Gedanken, ich vertraue deiner Gottesbeziehung, ich sehe deine Integrität, so, ne? Ich traue dir viel zu. Und dann kann ich mich auch einordnen in unsere Dynamik. Aber das ist, ich glaube, das Thema ist viel zu groß für den Abschluss von einem Podcast, weil da habe ich noch wirklich sehr, sehr viel Gedanken.
Wahrscheinlich
zu.
Ist das so. Was ja auch einfach mal spannend, diese Perspektiven zu haben. Wie gesagt, auch da würde jetzt wahrscheinlich der Liberale sagen, ja, schön und gut, soll halt paar X so machen, paar Y soll es anders entscheiden. Die Frage ist ja, was geben wir als Demos, als politisches Ding irgendwie, was geben wir vor, welchen Steuervorteil hier, welches Verbot dort und so weiter.
Ja.
Aber du hast natürlich völlig recht, das ist ein Riesenthema.
Ich finde, das ist schon eine zwischenmenschliche Dynamik. Also das, wie gesagt, das darf ja auch jede Beziehung irgendwie anders leben. Für mich persönlich, also das ist schon etwas, wo ich sage, ich glaube persönlich, dass es eben eine gewisse zwischenmenschliche Dynamik gibt zwischen Mann und Frau und dass es prinzipiell gut ist, wenn die auch in einem gewissen Maße läuft. Oder ich das mir für mich halt einfach, ich will den Mann nicht dominieren. Ich glaube auch, dass man kann das ja biblisch raus extrahieren, sozusagen, dass der Fluch der Frau ist, den Mann zu dominieren. Ne? Also wenn du es auf die Schöpfungsgeschichte beziehst. Und ich, das ist persönlich auch etwas, was ich wahrnehme, ne? Dass viele Frauen sozusagen so die Hosen anhaben in der Beziehung. Und ich glaube, das tut der Männlichkeit nicht gut und ich glaube, das tut der Weiblichkeit nicht gut. Aber Finn, wenn du Interesse hast, dann können wir uns da bei 1, 2, 3 Kaffee noch drüber unterhalten, weil das ist, ich finde das ein sehr spannendes Thema.
Sehr gut, jetzt bin ich irgendwas reingerutscht. Bei mir heute im Studio war Jana Highholder aus Koblenz, 25 Jahre alt, Ärztin und christliche Influencerin. Ein ganz interessantes Gespräch und ich danke dir sehr, dass du da warst.
Danke für deine Offenheit. Große Freude.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch danke ich natürlich. Den Podcast RZ Insight, den findet ihr, wie ihr wisst, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und natürlich auch einfach direkt und ohne Paywall auf rhein-zeitung.de/podcast. Wenn ihr uns aber abonniert auf einem Podcast-Dienstleister eurer Wahl, dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge draußen ist. Mein Name ist Finn Holitzka, ich danke euch fürs Zuhören und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.